NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Muschborowska und das sind heute unsere Themen. Panikverkäufe an den internationalen Finanzmärkten, an der Frankfurter Börse und auch in New York setzte sich der Abwärtstrend heute fort. Krisengespräche europäischer Regierungschefs. Merkel telefoniert mit Sarkozy und Zapatero. Diskussion um ein neues NPD-Verbotsverfahren in Deutschland, Einigung im Grenzstreit zwischen Serbien und Kosovo und die frühere ukrainische Premierministerin Timoschenko muss in Haft. Die Schuldenkrise in Europa und wachsende Rezessionsängste in den USA haben heute zu Panikverkäufen an den internationalen Finanzmärkten geführt und in der Politik eine hektische Betriebsamkeit ausgelöst. An der Frankfurter Börse sackte der DAX zeitweise um über 4% ab. An anderen Finanzmärkten sah es nicht besser aus. Peter Kuchanski aus unserem Börsenstudio in Frankfurt fasst den Handelstag zusammen.
Es geht auch anders. Nach tagelanger steiler Talfahrt bäumten sich die Aktienkurse auf, zumindest an der New Yorker Börse. Dort war der Dow Jones Index rund 1% höher in den Tag gestartet. Aus gutem Grund, denn die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA waren deutlich besser ausgefallen als gedacht. Die Arbeitslosenquote war im Juli gesunken. Für die Börse ein klares Zeichen der Hoffnung, denn die amerikanische Wirtschaft hängt ganz entscheidend von der privaten Nachfrage ab und die wiederum folgt der Entwicklung am Arbeitsmarkt. Sinkt die Arbeitslosigkeit, steigt die Kaufkraft der US-Bürger und damit bessern sich die Aussichten für die amerikanische Wirtschaft. Auch an der Frankfurter Börse atmeten die Akteure auf. Kurz nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktzahlen aus den USA schoss der deutsche Aktienindex DAX in Frankfurt nach oben, bügelte seine frühen Verluste aus und drehte sogar eine Zeit lang in die Gewinnzone. Doch die Freude währte an der Frankfurter Börse nur kurze Zeit. Für Robert Halver, Marktstratege bei der Baader Bank, sind die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA zwar eine sehr positive Überraschung.
Aber, um es ganz klar zu sagen, Amerika braucht einen neuen Plan B, einen Marshallplan, ein New Deal, wie damals unter Roosevelt. Wo will Amerika demnächst denn sein Geld verdienen und damit Arbeitsplätze schaffen und sichern? Das, was wir heute gesehen haben, ist eine schöne Entspannung, aber leider auch nicht mehr.
Der deutsche Aktienindex DAX ging mit 6.236 Punkten in den Feierabend, stand damit etwa 3% tiefer, hatte seinen 8. Verlusttag in Folge verbucht. Vor einer Woche hatte der DAX noch über 900 Punkte höher gestanden, hatte seitdem etwa 13% eingebüßt. Hohe Kursverluste gab es bei den Papieren des Münchner Versicherungskonzerns Allianz. Allianz-Aktien verbilligten sich um etwa 4%. Die Allianz hatte in den vergangenen Monaten erheblich weniger verdient. Und zwar deshalb, weil sie hohe Abschreibungen auf ihre griechischen Staatsanleihen vornehmen musste. Abschreibungen, die in dreistelliger Millionenhöhe lagen. Der Euro blieb den ganzen Tag über geschwächt. Die Wiesenhändler bewerten ihn am späten Nachmittag mit einem $1.4207. Etwas niedriger als gestern.
Die Bundeskanzlerin ist im Urlaub und den sollte sie angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten gefälligst abbrechen, hieß es heute aus Kreisen der SPD. Angela Merkel telefonierte zumindest am Abend mit dem französischen Präsidenten Sarkozy und dem spanischen Premierminister Zapatero. Dabei ging es vor allem um den überraschenden Brief, den gestern EU-Kommissionspräsident Barroso an die europäischen Regierungschefs geschrieben hatte. Darin hatte er die jüngsten Beschlüsse des Euro-Gipfels in Frage gestellt und der EU-Währungschef Olli Rehn war heute bemüht, die Wogen wieder zu glätten. Aus Brüssel berichtet Katrin Brandt.
Olli Rehn bat um Entschuldigung. Eine knappe halbe Stunde lang hatte der Währungskommissar doziert, aber nur in bester Absicht, meinte der Finne anschließend. Es gibt tatsächlich schon genug Verwirrung. Da dachte ich, es wäre besser, möglichst konkret und präzise zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden und klare Botschaften zu überbringen. Das könnte als Kritik an seinem Chef gewertet werden. José Manuel Barroso, der Präsident der EU-Kommission, hatte gestern mit einem Brandbrief für Verwirrung gesorgt. Darin fordert er die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder auf, sich bei der Umsetzung der jüngsten Gipfelbeschlüsse zu sputen. Außerdem denkt Barroso laut darüber nach, ob der aktuelle Krisenfonds wohl ausreiche. Der Vorstoß sei nicht hilfreich und diene keinesfalls dazu, die Märkte zu beruhigen, hieß es anschließend schmallippig aus Deutschland. Rehn bemühte sich heute in Brüssel, den Schaden zu begrenzen. Die Beschlüsse, die die 17 Euro-Länder Ende Juli gefasst hätten, seien ein Meilenstein gewesen. Sie hätten aber noch nicht die erwartete Wirkung gezeigt, weil viele Details erst noch ausgearbeitet und von den nationalen Parlamenten umgesetzt werden müssten. Wir reden hier von Wochen, nicht von Monaten. Um die Unsicherheit zu beenden, sollten die technischen und politischen Prozesse bis Anfang September abgeschlossen sein. Dabei geht es unter anderem darum, den Krisenfonds der Euro-Länder flexibler zu machen. Unter anderem soll er Staaten, die unter Druck stehen, künftig schon vorbeugend helfen dürfen. Dass der 440 Milliarden Euro schwere Fonds womöglich aufgestockt werden müsste, hatte Kommissionschef Barroso gestern angedeutet. Das sei aber keine neue Forderung, sagte sein Kollege Rehn heute. Das glaube die EU-Kommission schon lange. Die Chefs der Euro-Länder haben sich dem bisher aber nicht angeschlossen. Um Griechenland müsse sich im Moment niemand Sorgen machen, so Rehn weiter. Für das hochverschuldete Land hatte der Gipfel vor 14 Tagen ein weiteres langfristiges Rettungspaket beschlossen. Dass nun Italien und Spanien unter Druck geraten seien, hält der Währungskommissar für nicht gerechtfertigt. Diese dramatischen Veränderungen in den Märkten sind aus unserer Sicht unverständlich. Es ist nicht so, dass sich die Grundlage der spanischen oder italienischen Wirtschaft über Nacht verändert hätte. Obwohl beide Länder zuletzt hohe Risikoaufschläge hatten zahlen müssen, sieht Rehn keinen Anlass für Notprogramme. Beide seien dabei, ihre Schulden abzubauen. Die aktuelle Unruhe auf den Märkten liegt seiner Auffassung nach in der Schuldendebatte in den USA und in der Furcht vor einer Verschlechterung der Konjunktur begründet.
Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Löst die Euro-Schuldenkrise eine neue Weltwirtschaftskrise aus? Während viele Unternehmen rund um den Globus gutes Geld verdienen und die Anleger mit guten Zahlen versorgen, sind es immer wieder Politiker, die mit ihrem Tun oder Nicht-Tun Zweifel schüren, ob wir nicht doch kurz vor dem Finanzchaos stehen. Hören Sie dazu einen Kommentar von Jens Brommann.
Selbstbetrug zahlt sich nicht aus. Privatanleger und Fondsmanager haben das hoffentlich aus der Lehman-Pleite gelernt. Politiker, ob in Europa oder den USA, leider nicht. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf, schaffen sie gigantische und für Europa gigantisch komplizierte Rettungsprogramme, die die wahren Probleme verschleiern, verschieben, verschweigen. Obama, Merkel, Sarkozy und Co. betrügen sich selbst und ihre Bürger. Und die Kapitalanleger, große wie kleine, smarte wie weniger smarte, haben diesen Selbstbetrug durchschaut. Sie sind nicht länger bereit, gute Börsenmiene zum bösen, weil unfähigen Politikerspiel zu machen. Die Börse geht down under, auch in Deutschland. Die 30 DAX-Unternehmen verlieren mal eben in einer Woche 100 Milliarden Euro an Wert. Bitter, aber wahr, eine Rechnung, die Aktionäre gern an Politiker weiterreichen dürfen. Weder die USA noch die Europäische Union haben auf die unhaltbaren Schuldenberge in den jeweiligen Ländern wirkungsvoll reagiert. Diesseits wie jenseits des Atlantiks sind die Regierungsverantwortlichen den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Sie haben Wichtiges unterlassen und weniger Wichtiges Verschleierndes unternommen. Ein Selbstbetrug von Drückebergern. Die USA, die viel zu wenig Geld einnehmen, haben sich an dringend notwendigen Steuererhöhungen vorbeigemogelt. Und die Euro-Staaten haben sich um einen harten, sofort spürbaren und wirksamen Schuldenschnitt für zahlungsunfähige Mitgliedstaaten wie Griechenland gedrückt. Aus Angst, das könnte Finanzinvestoren allzu sehr erschrecken und andere Schuldenstaaten mit in den Abgrund ziehen. Genau dort sind jetzt aber viele Euro-Staaten gelandet. Warme Politikerworte, halbherzige Beteuerungen, komplizierte, aufgeplusterte Rettungsschirme, die schon morgen zu klein sein können. Das alles hat die Finanzmärkte nicht beruhigen können. EU-Kommissionspräsident Barroso hat diesen politischen Selbstbetrug jetzt öffentlich zugegeben, was ihm Hohn und Empörung einbrachte. Selbstkritik ist in der EU nicht erwünscht, Selbstbetrug schon. Das ist gefährlich politisch und wirtschaftlich. Denn natürlich strahlen die angeschlagenen Finanzmärkte auch auf die gesamte übrige Wirtschaft aus. Wenn Verbraucher, Investoren, Unternehmer verunsichert sind, überlegen sie sich zweimal, ob sie Geld ausgeben wollen oder nicht. Damit werden die überdeckten, ungelösten Schuldenprobleme in Europa und den USA zur ernsten Bedrohung für die Weltwirtschaft. Die Finanzkrise hat ihr Gesicht verändert. Die weltumspannende Bankenblase ist zu einer länderübergreifenden öffentlichen Schuldenblase mutiert, denn Staaten haben sich zur Rettung von Pleitebanken hoch verschuldet. Auch das bitter aber wahr. Die Weltwirtschaft muss mit einem weiteren Risiko leben.
Jens Brommann kommentierte: Die Beteiligung des Bundesinnenministeriums an einer Arbeitsgruppe der Länder zur Prüfung eines neuen NPD-Verbotsverfahrens hat die Diskussion zu diesem Thema neu entfacht. Während einige Politiker ein solches Verbot für notwendig und auch möglich halten, hat sich Bundesinnenminister Friedrich stets gegen einen neuen Versuch ausgesprochen, die NPD als Partei zu verbieten. Er sei auch weiterhin dagegen, hieß es heute in Berlin. Anja Günther berichtet.
Nein, Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat seine Meinung nicht geändert. Der CSU-Politiker hält nichts von einem erneuten Anlauf für ein NPD-Verbotsverfahren. Friedrich ist der Auffassung, dass ein solcher Schritt wahrscheinlich keinen Erfolg hätte, angesichts der hohen Hürden, die das Bundesverfassungsgericht aufgelegt hat. 2003 war in Karlsruhe ein NPD-Verbotsverfahren gescheitert. Die Richter forderten, die verdeckten Ermittler des Verfassungsschutzes aus der NPD abzuziehen. Friedrich aber will die V-Leute offenbar in der rechtsextremistischen Partei halten. Der CSU-Politiker ist zudem der Ansicht, dass ein erneut scheiterndes Verbotsverfahren Wasser auf die Mühlen der NPD wäre. Eine Arbeitsgruppe aus Innenexperten von Bund und Ländern will trotz aller Bedenken aber ausloten, welche Chancen ein erneutes NPD-Verbotsverfahren hätte. Die Innensenatoren aus Hamburg und Berlin, Michael Neumann und Erhard Körting, beide SPD, befürworten die erneute Diskussion. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger würde ein neues Verbotsverfahren unterstützen, so es realistische Erfolgsaussichten gibt. Zustimmung kommt auch von Teilen der CDU. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier sagte auf NDR Info:
Ich freue mich natürlich, dass man sich sozusagen nochmal gemeinsam mit dem Bundesinnenminister darauf verständigt hat, dass man eine nochmalige Prüfung der Faktenlage vornimmt, eine Wertung, und in Mecklenburg-Vorpommern ist da die Haltung klar.
Auf Bundesebene sind die SPD und die Linkspartei für ein erneutes NPD-Verbotsverfahren. Ola Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, sagte, Voraussetzung sei aber, dass die V-Leute aus der NPD abgezogen werden. Aus Sicht der Grünen sind dagegen die Voraussetzungen für ein erfolgreiches NPD-Verbotsverfahren derzeit nicht gegeben.
Die seit 1,5 Wochen schwelende Kosovo-Krise ist offenbar beigelegt. Albaner und Serben haben im Streit um die Grenzkontrollen einem Kompromiss zugestimmt. Ob die immer wieder aufflammenden, bewaffneten Konflikte damit beendet sind, steht aber in den Sternen. Einzelheiten von Stefan Oschfahrt.
Im Grenzstreit zwischen Kosovo und Serbien haben sich Serben und Albaner auf einen Kompromiss geeinigt. Das hat die internationale Schutztruppe KFOR bestätigt. Danach soll die KFOR die beiden Grenzübergänge Brnjak und Jarinje im Norden des Kosovo noch mindestens bis September kontrollieren. Dann wollen sich beide Seiten unter EU-Vermittlung über Zollfragen einigen. Im Gegenzug müssen die Kosovo-Serben jetzt ihre Blockaden an den Zufahrtsstraßen zur Grenze abbauen. Lediglich in Rudare, nördlich von Mitrovica, ist die Straße zwischen Pristina und Jarinje nach KFOR-Angaben noch mit Baufahrzeugen, Kies und Baumstämmen gesperrt. Die Regierungen in Pristina und Belgrad haben der Einigung bereits zugestimmt. Vor 11 Tagen war der Grenzstreit eskaliert, als die Regierung in Pristina Sondereinheiten der Polizei an die Grenzposten Jarinje und Brnjak entsandt hatte, um die Kontrolle dort zu übernehmen. Sie sperrten den Lkw-Verkehr aus Serbien und reagierten damit auf eine vorherige Blockade kosovarischer Lkw durch die Serben. Anschließend kam es zu Unruhen mit einem Toten. Bei dem Grenzstreit geht es letztlich um den Status des Kosovo. Serbien erkennt den jungen Staat und dessen Zollstempel nicht an.
Mit unverminderter Gewalt geht die syrische Regierung von Präsident Bashar Assad gegen das eigene Volk vor. Seit Mitte März sind bei den brutal niedergeschlagenen Demonstrationen bereits tausende Menschen ums Leben gekommen. Die USA machten den syrischen Staatschef für den Tod von 2000 Menschen verantwortlich. Assad habe längst die Legitimation zur Führung der syrischen Bevölkerung verloren, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton. Über die Lage in Syrien berichtet Jens Wiening.
Immer wieder fordern sie den Sturz des Regimes, heute am ersten Freitag im Ramadan. Nach Angaben der Oppositionsgruppen gingen nach den Freitagsgebeten am Mittag zehntausende Syrer in zahlreichen Städten auf die Straße. Untermauert werden die Angaben von Handyvideos. Sie zeigen erstmals seit Tagen große Proteste bei Tageslicht. Die Menschen tragen keine Waffen, aber viele die syrische Fahne. Überprüfen lassen sich die Bilder nicht. Ein Sprecher der syrischen Opposition meldet sich per Telefon. Er sagt, er rufe aus Homs an, einer der Protesthochburgen. Es gibt fast kein normales Leben mehr hier in Homs. Und wenn die Situation hier schon so ist, wie sieht es dann erst in Hama aus? Hama, die müde, die verletzte Stadt. Es gibt Forderungen, dass alle Syrer nach Hama gehen sollten, um den Einwohnern zur Seite zu stehen. Die umkämpfte Stadt Hama soll seit dem Morgengrauen weiter unter Beschuss des Militärs liegen, das berichten Oppositionsgruppen. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Doch es gibt erste unabhängige Berichte aus Hama. Heute Vormittag berichtete der Schweizer Journalist Gessen Wenney, dass er am Montag Hama verlassen habe. 10 Tage sei er dort gewesen und habe nur friedliche Proteste gesehen, bis dann die Panzer kamen. Die Regierung hat von diesen bewaffneten Banden gesprochen, die da unterwegs sein sollen und angeblich die Bevölkerung bedrohen. Und deswegen müsse man dort einmarschieren. Ich habe nie solche Banden gesehen. Es hat mir auch niemand gesagt, dass irgendwo in Hama solche Banden unterwegs seien. Es gibt keine Anzeichen, dass die Syrer mit ihren Protesten aufhören, ungeachtet des brutalen Vorgehens des Militärs. Der syrische Menschenrechtler Rami Abdulrahman sagte heute, das Blutvergießen der Märtyrer wird nicht umsonst sein. Es wird der Preis sein für unsere Freiheit. Weder Obama noch Sarkozy oder irgendjemand sonst wird den Preis für unsere Freiheit bezahlen, nur wir Syrer selbst. Wir wollen keine militärische Unterstützung aus dem Ausland, aber die internationale Gemeinschaft verschließt ihre Augen vor dem, was in Syrien passiert. Denn trotz der UN-Erklärung vom Mittwoch, die die Gewalt gegen Demonstranten in Syrien verurteilt, geht Assad weiter gegen sein Volk vor. Die Kraft dazu hat er, sagt der syrische Menschenrechtler Haysam Manar.
He is enough strong to attack 3 cities in the same time.
Assad ist stark genug, 3 Städte gleichzeitig anzugreifen, und das ist das Problem. Das Militär ist weiter in der Lage, Zivilisten anzugreifen. Wir brauchen dringend eine politische Lösung. Ich habe versucht, mit so vielen Ländern Kontakt aufzunehmen. Ich habe sie aufgefordert, nach Damaskus zu gehen und Einfluss zu nehmen auf die syrische Regierung.
To go to Damascus, to try to influence the Syrian government.
Über die Lage in Syrien berichtete Jens Wiening. Bei erneuten Luftangriffen der NATO auf Stellungen der libyschen Armee ist möglicherweise ein Sohn des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi getötet worden. Das jedenfalls berichteten heute Vertreter der Rebellen, die von einigen westlichen Staaten inzwischen als legitime Vertreter ihres Landes anerkannt werden. Ein Sprecher der libyschen Regierung dementierte jedoch den Tod von Khamis Gaddafi. Peter Steffe berichtet.
Man habe die Information über den Tod von Khamis Gaddafi von eigenen Spionen aus dem direkten Umfeld des libyschen Machthabers erhalten. Das teilte Rebellensprecher Mohammed Sawawi in Benghazi mit. Zudem seien Funkgespräche gleichen Inhalts abgefangen worden. Der 28-jährige Sohn des Revolutionsführers war Kommandeur der 32. libyschen Armeebrigade, einer bestens ausgerüsteten und gleichzeitig gefürchteten Eliteeinheit. Schon bei den Kämpfen um Essaouira und Misrata zu Beginn des Aufstandes in Libyen war diese Truppe durch äußerste Brutalität aufgefallen. Jetzt soll sie offenbar um jeden Preis den Vormarsch der Rebellen auf Tripolis verhindern. Die NATO bombardierte vergangene Nacht neben Zielen im Großraum Tripolis auch Armeestellungen bei Slitan. Aus der Operationszentrale des westlichen Militärbündnisses in Neapel hieß es, man habe dort Raketenwerfer, Munitionslager und eine Abschussrampe für Boden-Luft-Raketen zerstört. Zu dem Luftschlag auf eine Kommandozentrale bei Slitan, bei dem angeblich Gaddafis Sohn und 30 weitere Militärs ums Leben gekommen seien, nahm man keine Stellung. Man prüfe entsprechende Berichte, hieß es nur. Libyens Regierungssprecher Musa Ibrahim sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wörtlich, diese Meldung der Rebellen über den Tod von Khamis Gaddafi sei eine dreckige Lüge. Sie wollen so nur von ihrem Töten und ihrem kriminellen Vorgehen in Slitan ablenken. Unterdessen hat ein Tanker der libyschen Seetransportgesellschaft in Benghazi festgemacht. Die Cartagena war unter mysteriösen Umständen in internationalen Gewässern aufgebracht und gekapert worden. An Bord Treibstoff, den Libyens Machthaber Gaddafi offenbar dringend für seine Truppen braucht. Wir haben knapp 40.000 Tonnen Benzin an Bord. Das Schiff ist in der Türkei beladen worden. Im Westen Libyens, bei Asawiya, sollte die Ladung wieder gelöscht werden. Aber das ging nicht. Es hat rund 2 Wochen bei Malta in internationalen Gewässern geankert. Als es dort festgemacht war, konnten wir uns dem Schiff nähern und es übernehmen, erzählte der Kapitän vor Journalisten im Hafen von Benghazi. Er selbst war offenbar erst vor kurzem zu den Rebellen übergelaufen. Zu den genaueren Umständen, wie das Schiff geentert und von den Rebellen übernommen werden konnte, sagte er nichts. Unterdessen kommen Vorwürfe aus Tripolis. Die Rebellen hätten eine wichtige Pipeline sabotiert, das erklärte Vizeaußenminister Khaled Kaim. Demnach sollen die Aufständischen in der Nafusa-Bergregion südwestlich von Tripolis ein Ventil der Pipeline geschlossen und es mit Zement versiegelt haben. Das werde zu Stromausfällen in Tripolis führen, da die Raffinerie in Asawiya aus Öl und Gas Strom produziere, sagte der Minister. Überprüfen lässt sich dieser Vorhalt nicht. Sollte das allerdings stimmen, dann hätten die Rebellen einen entscheidenden Schritt getan, um Gaddafi zumindest wirtschaftlich in den Würgegriff zu nehmen.
Zum ersten Mal in der Geschichte Thailands steht eine Frau an der Spitze der Regierung. Das Parlament in Bangkok wählte heute Yingluck Shinawat, die kleine Schwester des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawat, zur Premierministerin. Ihre Partei hatte die Wahlen am 3. Juli mit absoluter Mehrheit gewonnen. Trotzdem verbündete sich Yingluck mit 4 Koalitionspartnern und verfügt nun über eine satte Mehrheit im Parlament. Die 44-jährige Unternehmerin hat durchaus Führungsqualitäten und Erfahrungen in der Wirtschaft. Bei den politischen Entscheidungen sowie bei der noch ausstehenden Besetzung des Kabinetts hält aber der im Exil lebende Thaksin offenbar die Fäden in der Hand. Udo Schmidt berichtet.
Mitte kommender Woche will die frisch gewählte Premierministerin Thailands Yingluck Shinawat ihr Regierungskabinett vorstellen. Bis dahin wird hinter den Kulissen noch geschachert. Yingluck's Bruder Thaksin habe die Besetzungsliste vorgeschrieben, berichtete die Bangkok Post und bezog sich auf Parteikreise. Außerdem mische Thaksins Ex-Frau Potjaman kräftig mit und versuche, die Geldgeber der Partei am Kabinettstisch unterzubringen. Yingluck Shinawat tat, was sie tun musste. Sie wies die Gerüchte zurück. Stattdessen heute nach ihrer Wahl nur diese Ankündigung. Wir müssen noch mal eine Ernennung durch den König abwarten. Dann können wir das Kabinett vorstellen. Dies soll so schnell wie möglich geschehen. Schließlich wissen wir, dass sich die Menschen darauf freuen, nun eine neue Regierung zu haben, die endlich ihre Probleme löst. Vichit Surapong Chai, Vorstandsvorsitzender der Siam Commercial Bank, könnte Wirtschaftsminister werden. Hier soll Thaksins Ex-Frau ihre Finger im Spiel gehabt haben. Das Verteidigungsministerium soll an den früheren General Yuttasak Sasiprapa gehen. Rothemdenanführer Natavut Saikwa ist als Büroleiter Yingluck's im Ministerrang im Gespräch. Heute Mittag, kurz vor 12 Uhr thailändischer Zeit, verkündete der ebenfalls frisch gewählte Parlamentspräsident Somsakhia Turanon das Ergebnis der Wahl im Parlament. Yingluck Shinawat hat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten. Das heißt, sie ist als Premierministerin Thailands gewählt. 296 von 500 möglichen Stimmen hatte Yingluck Shinawat am Mittag im thailändischen Parlament erhalten. Eine deutliche Mehrheit und damit eine breite Basis, auf der die 44-Jährige ihre Politik umsetzen kann. Sofern sie das Misstrauen vieler Thailänder, sie sei nur die Statthalterin ihres Bruders, überwinden kann. Der Shootingstar des Wahlkampfes, dessen Beliebtheitswerte vor der Wahl Anfang Juli rasant nach oben schnellten, muss nun zeigen, dass sie nicht nur charmant sein kann, sondern sich auch in den Niederungen der thailändischen Tagespolitik durchsetzt. Die Wahlkampfversprechen werden teuer. Höhere Mindestlöhne, Stipendien für Studenten, höhere Ankaufspreise für Reis. Die Bank of Thailand hat bereits vor drohender Inflation gewarnt. Aussöhnung der verfeindeten Lager in Thailand, auch das war ein Wahlkampfversprechen der Pur-Thai-Partei. Eine Aufgabe, die viele Thailänder ihrer neuen Premierministerin auf jeden Fall zutrauen.
Die frühere ukrainische Premierministerin Julia Timoschenko kam heute in Untersuchungshaft. Ihr werden Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit einem umstrittenen Gasabkommen mit Russland vorgeworfen. Die Ukraine hatte das Gasabkommen 2009 während Timoschenkos Amtszeit abgeschlossen. Bei einer Verurteilung drohen ihr mindestens 7 Jahre Gefängnis. Stefan Lag berichtet.
Das Publikum im Kiewer Gerichtssaal reagierte empört auf die Entscheidung von Richter Rodion Kireev. Diesmal hatte er dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben, Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko in Untersuchungshaft zu nehmen. Viele der Anwesenden brüllten Schande, Schande. Andere versuchten, Timoschenko moralischen Beistand mit auf den Weg zu geben. Julia, wir stehen zu dir, riefen sie, als die Oppositionsführerin aus dem Gericht geführt wurde. Es kam zu tumultartigen Szenen. Einige von Timoschenkos Anhängern attackierten den Wagen der Miliz, mit dem sie anschließend weggefahren wurde. Bei einem Handgemenge soll zudem ein Polizist verletzt worden sein. Die Staatsanwältin hatte die Untersuchungshaft beantragt. Als Begründung gab Lilia Frolova an, die Angeklagte reagiert nicht auf Verweise des Gerichts. Sie missbraucht ihr Recht, vor Gericht auszusagen. Stattdessen beleidigt sie Teilnehmer des Prozesses und den Richter. Timoschenko hatte heute Premier Asarow, der als Zeuge vor Gericht gegen sie ausgesagt hatte, schwere Vorwürfe gemacht. Er sei in Korruptionsgeschäfte verwickelt. Vor einer Woche noch hatte das Gericht einen Antrag auf U-Haft abgelehnt. Regelmäßig hatte Timoschenko während des Verfahrens aus ihrer Missachtung des Gerichts keinen Hehl gemacht. Sie ist wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. Unter anderem wird der Ex-Regierungschefin ein Gasgeschäft mit Russland aus dem Jahr 2009 zur Last gelegt. Deswegen soll die Ukraine mehrere hundert Millionen Euro verloren haben. Außerdem soll sie während ihrer Amtszeit 200 Millionen Euro zweckentfremdet haben. Ich bin der Ansicht, dass der Prozess gegen mich kein Gerichtsverfahren ist. Es handelt sich um politische Repressionen, die auf Bestellung des Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, durchgeführt werden. So Timoschenko während des Prozesses. Für den Richter Kireev hatte sie gleich von Beginn an nur Beschimpfungen parat. Mal bezeichnete sie ihn als Monster, mal sagte sie: Sie sind ein Unmensch. Sie und Präsident Janukowitsch haben soeben bis auf die Zähne bewaffnete Sonderpolizisten und andere Handlanger auf unbewaffnete und ruhige Menschen im Saal gehetzt. Anhänger Timoschenkos hatten zuvor mit lautstarken Zwischenrufen die Verhandlung gestört. Mittlerweile ist die heutige Gerichtsverhandlung beendet worden. Sie soll am kommenden Montag fortgesetzt werden. Mit einem Urteil wird frühestens gegen Ende des Monats gerechnet. Im Falle einer Verurteilung drohen der Ex-Regierungschefin bis zu 10 Jahre Haft. Nach Ansicht des ukrainischen Politologen Vadim Karasjov dürfte der Timoschenko-Prozess noch Folgen für die Regierung Janukowitsch haben. Ich habe den Eindruck, dass die Machthaber Timoschenko mit diesem Prozess in die große Politik zurückgebracht haben. Jedenfalls machen sie sie zur Anführerin der oppositionellen Kräfte. Würde Timoschenko sogar zu einem Freiheitsentzug verurteilt, bliebe sie trotzdem Oppositionsführerin und ein Faktor, der zweifelsohne einer der wichtigsten in der ukrainischen Politik wäre. Der Obrigkeit gelingt es nicht, Timoschenko und ihre Opposition so einfach loszuwerden.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages, unter anderem mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison. Im Studio ist Ingmar Denecke.
Ja, die Vorfreude bei allen Beteiligten ist natürlich groß. Um 20.30 Uhr beginnt das erste Spiel der neuen Saison. Der deutsche Meister Borussia Dortmund trifft auf den Hamburger SV. Und Dortmunds Trainer Jürgen Klopp ist ab heute der Gejagte.
Es ist so, dass wir alle Konzentration auf das richten, auf das, was jetzt kommt, auf das, was jetzt erstmalig wiederkommt, nämlich ein Bundesligaspiel in einer Saison mit allen Risiken und allen Chancen.
Ja, und für HSV-Kapitän Heiko Westermann ist klar, die Dortmunder sind der Favorit.
Wir gehen natürlich als klare Außenseiter in das Spiel, das ist ganz klar. Aber klar ist auch, dass wir nicht nach Dortmund fahren, um 3 Punkte zu verschenken. Wir werden uns wehren. Und was am Ende dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Ich sage einfach, dass es ein geiles Spiel ist. Freitagsabends, das erste Bundesligaspiel. Besser geht's nicht.
Ja, um 8:30 geht es los. Es könnte eine kurze Europareise werden. In der letzten Qualifikationsrunde zur Europa League trifft Hannover 96 auf den spanischen Spitzenclub FC Sevilla. Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka spielt am 18. August zuerst in Hannover.
Das ist in diesem Fall für mich ein Vorteil, weil Sevilla hat das erste Pflichtspiel am 18. August. Insofern haben wir die Trümpfe in unserer Hand, mit einem guten Ergebnis zu Hause dann nach Sevilla zu reisen und das dann möglichst zu verteidigen.
Ja, und fast schon für die Gruppenphase der Europa League planen kann der FC Schalke 04. Für Benedikt Hövedes und seine Kollegen geht es zuerst auswärts zum finnischen Club HJK Helsinki.
Ja, natürlich wäre das eine Belohnung, dadurch, dass wir den Pokal gewonnen haben. Und das wäre natürlich auch für die Mannschaft, allein für das Selbstbewusstsein, ziemlich wichtig, wenn wir da auch eine Runde weiterkommen.
Und in der Qualifikation zur lukrativen Champions League bekommt es Bayern München mit dem Schweizer Vizemeister FC Zürich zu tun. Noch drei Halbzeitstände aus der zweiten Fußball-Bundesliga. St. Pauli führt gegen Aachen mit 2:1, Düsseldorf gegen Ingolstadt mit 1:0 und Union Berlin gegen Paderborn ebenfalls mit 1:0.
Das war der Sport und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Muschborowska. Ihnen noch einen schönen Abend.